Liebe Monika, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung und herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Sitzung, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich wirklich, dass wir uns wieder mal sehen. Wir sehen uns eh viel zu wenig, leider. Und dass ich hier die Gelegenheit habe, ein bisschen was über die radiologische Diagnostik der Nasennebenhöhlen, der Sinusitis, zu sagen. Ich bin angehalten, es kurz zu machen. Die Wiener Radiologische Schule hat an und für sich eine lange Tradition in Kopf-Hals-Diagnostik, auch was das Schläfenbein betrifft, wenn man Meyer-Schüler denkt. Dann Canicciani, Wickenhaus im alten Zentralröntgen noch. Der Canicciani hat immer zu mir gesagt, Steiner machen so einen schönen Befund. Und begonnen hat das eigentlich damals mit Nasennebenhöhlenröntgen. Und der Professor Biegenzahn ist einmal an den Professor Bocchis herangetreten mit dem Wunsch, dass man vielleicht einmal ein CT beim Patienten machen könnte, der Nasennebenhöhlen. Und er hat gesagt, das ist undenkbar, so eine wertvolle Methode wie die Computertomographie kann man jetzt für so etwas Banales wie die Nasennebenhöhlen einsetzen. In der Zwischenzeit hat sich das verändert. Mittlerweile gibt es viele CTs und die wir auch dazu verwenden können. Wir haben schon sehr schöne CT-Bilder gesehen zuerst. Es gibt grundsätzlich jetzt von der Bildgebendiagnostik, wenn man den Ultraschall ausklammert und auch die Szintigraphie, drei Möglichkeiten, wie wir die Nasennebenhöhlen abklären können. Mit das Röntgen, das haben wir schon gesehen, es gibt das Nativröntgen in drei Ebenen, PA geneigt und axial, und das ist wirklich nur ein grober Überblick. Das Nativröntgen hat nicht die Möglichkeit, hier die feine subtile Anatomie, die Operateur braucht und sehen möchte, darzustellen. Und deswegen hat sie dann die Computertomographie durchgesetzt. Und in der Zwischenzeit ist es wirklich sehr verbreitet und auch die hat sich verändert. Früher mit den Einzeilengeräten musste man den Patienten am Bauch legen und der wurde sozusagen schichtweise durchgescannt. Mittlerweile mit den Mehrzeilern liegt der Patient am Rücken. Es wird ein Volumen gefahren und aus diesem Volumen werden dann koronale und axiale Rekonstruktionen errechnet. Ganz wesentlich, und das habe ich heute noch einmal nachgeschaut, wäre auch nicht ganz sicher, weil es ist immer eine Diskussion, was die Dosis betrifft, und der Professor Kemperger sitzt hier als Strahlenbeauftragter sozusagen. Heutzutage macht man, weil die Dosis ja immer ein Thema ist, die Computertomographie der Nasennebenhöhlen als Low-Dose-Programm, und es ist ungefähr ein Zehntel der Dosis, die man für eine kranielle CT jetzt sozusagen veranschlagen müsste. Das entspricht ungefähr, bitte, das sind Hausnummern über den Daumen, 0,2 Millisievert, und das entspricht ungefähr 5 Lungenröntgenaufnahmen. Also die Dosis ist wirklich sehr gering bei einer CT der Nasennebenhöhlen, wenn man dieses Low-Dose-Programm anwendet, wo man noch immer ausreichende anatomische Darstellung erreicht. Nicht vergessen soll man die Magnetresonanztomographie. Die Computertomographie hat einen ganz wesentlichen Nachteil, eine sehr schlechte Kontrastauflösung der Weichteile. Wir sehen hervorragend den Knochen, wir sehen hervorragend die Luft, aber alle Weichteile sind eigentlich sozusagen eine graue Masse. Man kann schlecht Sekret von der Schleimhaut unterscheiden, Tumorgewebe vielleicht nur von entzündlicher Schleimhaut oder von Zysten. In der Magnetresonanztomographie haben wir den Vorteil, dass es überhaupt keine Dosisbelastung gibt. Gut, das ist jetzt nicht so hoch, haben wir gehört, aber wesentlich, wir haben hier eine hervorragende Differenzierung der verschiedenen Gewebearten. Wenn also die Verdachtsdiagnose Tumor im Raum stehen sollte, dann ist sozusagen der nächste Schritt, die Magnetresonanztomographie sicher zu überlegen. Ganz kurz nur zu den Indikationen. Im Vordergrund steht die Klinik. Das hat der erste Vortrag schon sehr schön gezeigt. Und die Bildgebung ist halt eine Hilfswissenschaft und die Klinik muss man entscheiden, wie schaut die Situation aus und welche weiteren Informationen sind es nötig, um das Vorgehen des Patienten anzupassen. Die Computertomographie ganz wesentlich präoperativ zur Darstellung der individuellen Anatomie des Patienten, anatomischen Varianten, der osteomedialen Einheit, des Siebten Tags, der Ausdehnung der pathologischen Veränderung und so weiter. Wesentlich natürlich die Mitbeurteilung des Knochens, wie Sie sehen werden, und eventuell die Darstellung von Komplikationen. Dann in der Folge eventuell auch die postoperative Abklärung, wenn aus irgendwelchen Gründen sozusagen der Patient sich nicht so entwickelt wie gewünscht, oder auch manchmal die Erhebung relevanter Nebenbefunde. Nun zur Anatomie der osteomedialen Einheit, und wir haben das eigentlich schon sehr schön gesehen, wenn man sich das zum Beispiel anschaut bei dieser Aufnahme PA, das Infundibulum, Prozessus uncinatus, Abula et mortalis hiatus semilunaris. Man muss das natürlich, so wie die Monika schon gesagt hat, sich dann dreidimensional vorstellen können, ausgehend von den einzelnen Schichten, aber das ist genau jener enge Raum, der eben manchmal bei Schleimhautschwellung dann zugehen kann. Auch auf der linken Seite sieht man hier sehr schön das Infundibulum, der Eingang in die Kieferhöhlen. Nasenseptum, dann die entsprechenden Nasenmuscheln, auch auf diesen Aufnahmen wieder Prozessus uncinatus, da ist die Bulla et mortalis nicht klar zu erkennen, aber wieder das Infundibulum in die Kieferhöhlen. Ganz kurz einige interessante anatomische Varianten. Was das Septum betrifft, das ist ganz straightforward, aber Sie haben es auch schon erwähnt, es gibt manchmal große knöcherne Sporenbildungen, die wirklich horizontal praktisch tischartig wegstehen können. Wenn man sich das anschaut, sieht man schon ein ausgeprägtes Septum, die wird nach links mit einer knöchernen Sporenbildung, und oft sind diese Veränderungen kombiniert mit außergewöhnlich großen mittleren Nasenmuscheln, die belüftet sind mit einer Konchabulose, wie auch in dem Fall das gleiche Patient. Oder hier eine flache Septumdeviation und hier eine sehr ausgeprägte Konchabulose, die scheinbar direkt übergeht in eine ausgedehnte Pneumatisation auch im Bereich der mittleren Siebenzellen auf der linken Seite. Wir beschreiben immer natürlich die Ausdehnung der Nasennebenhöhlen. Das kann ja recht asymmetrisch sein, besonders im Bereich der Stirnhöhlen und auch der Keilbeinhöhlen. Die Symmetrie oder Asymmetrie, hier sieht man, dass die linke Kieferhöhle etwas kleiner ausgebildet ist als die rechte und dementsprechend auch der Knochen praktisch im Bereich des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers dicker ist als auf der Gegenseite. In beiden Fällen sehen Sie hier schmale zirkuläre Schleimhautschwellungen und hier eigentlich deutliche Schleimhautschwellungen im Bereich des Infundibulums. Diese Veränderungen können expansiv sein. Weil hier steht Lamina papyracea, findet man eigentlich selten Veränderungen der medialen Orbiterwand. Manchmal nach einem Trauma, wenn es zu so einer Blowout-Fraktur gekommen ist, das bleibt dann auch bestehen, kann das dann nach medial knicken. Das ist jetzt das Gegenteil. Sie sehen hier eine massive Verschattung der Nasennebenhöhlen auf der linken Seite, ähnlich eigentlich, wie Sie es zuerst gezeigt haben. Und hier sieht man aber eine expansive Komponente, wobei hier die mediale Orbiterwand nach lateral geknickt ist. Man könnte an einen Tumor denken oder auch an eine Mukozele mit eben dieser expansiven Komponente. Wichtig, immer bei uns sozusagen mit beurteilt die Tiefe des Siebbeindachs. Es ist uns bewusst, dass das chirurgisch extrem heikel ist, weil der Knochen der Lamina cribosa sehr dünn ist und weil besonders der Übergang vom Os frontale zum Os etmoidale sehr abrupt ist und das Os etmoidale ein viel dünnerer Knochen ist als das Os frontale. Also persönlich zugegeben mache ich das eher nach dem Daumen und ich habe noch nirgends eine ganz klar verlässliche Definition gefunden, was jetzt Keros 1, 2 oder 3 ist. Auf der linken Seite, wenn das sehr flach ausschaut, dann nenne ich das halt Keros 1 oder 1 bis 2 oder wie auch immer. Und in dem rechten Fall sieht man, das ist extrem tief, steht sehr tief die Lamina cribosa und die mediale Wand des Siebbeins zieht weit nach unten, also das wäre typisch Keros 3. Dieser kräftige Knochen herum ist alles noch Ostfrontale, das das Siebbein überdeckt und das ist eigentlich die Sutur zwischen Ostfrontale und Ostetmoidale, jene Region, wo auch dann die Foramina etmoidalia liegen. Zu den Siebbeinzellen, ganz kurz angesprochen, die Aganasi-Zellen zum Beispiel, das sind die vordersten, am weitesten vorne vorgeschobenen Siebbeinzellen, dann typisch die sogenannten hallischen Zellen im Bereich der Orbiterbodens und hier kann man sich schon vorstellen, dass auch diese hallische Zelle durchaus eine Einengung des Infundibulums auf der rechten Seite bewirkt, hier auch wieder kombiniert mit einer Konchabulose der rechten Seite. Die Onodi-Zellen sind sehr weit nach hinten reichende hintere Siebbeinzellen, die bis an den Canalis opticus heranreichen, wichtig, weil man hier sozusagen die topografische Nähe bereits zum Nervus opticus hat und manchmal sieht man auch außergewöhnliche Pneumatisationen von Rezessus. Hier zum Beispiel ist der Prozessus clinoideus stark pneumatisiert und reicht praktisch direkt zirkulär um den Nervus opticus herum. Ich kann mir vorstellen, dass das für den Operateur, wenn er so weit nach hinten operieren muss, durchaus relevant ist, dass er da ganz genau weiß im Vorhinein, wie die Anatomie ausschaut, also die Darstellung der Anatomie. Was wir sehen in der Computertomographie, und auch das haben Sie schon erwähnt, sind Verschattungen. Das ist eigentlich ein Terminus, der noch aus dem Röntgen herrührt. Also wir sehen Schwarz, das ist die Luft, und weiß der Knochen, und alles, was so mittelgrau ist, ist weichteildicht. Wir können hier nicht differenzieren, ob das jetzt Flüssigkeit ist oder ob das sozusagen solides Gewebe ist. Wenn man so etwas sieht, das wie eine Kugel ausschaut in der rechten Kieferhöhle, dann wird es sehr wahrscheinlich eine Schleimhautzyste sein. Wenn es eher semizirkulär ist, dann wird es eine Schleimhautschwellung sein. Wir sehen hier wieder so eine Hallersche Zelle. Diese Veränderungen können diffus sein, sie können lokalisiert sein, sie können expansiv sein und sie können zu Veränderungen des Knochens führen. Der Knochen, den wir gut sehen können, gibt uns wieder ganz wesentliche Zusatzinformationen. Zum Beispiel bei einer Polypose kann der Knochen einfach demineralisiert werden im Laufe der Zeit. Das kann aber nur ein langbestehender Prozess machen. Der Knochen kann remodelliert werden, das ist ein langbestehender Prozess. Oder, das ist zwar jetzt ein sehr extremes Beispiel, der Knochen kann auch destruiert werden, wie in dem Fall bei einem sehr ausgedehnten Karzinom oder auch im Rahmen einer Pilzinfektion. Die Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Sinusitis ist natürlich der Klinik vorbehalten. Es gibt aber schon gewisse Hinweise, um zu sagen, das ist jetzt eher akut oder eher chronisch. Wenn man eine Sekretretention findet, wenn man sozusagen Lufteinschlüsse findet in dem Sekret, spricht das immer für einen akuten Prozess. Sehr schön dieses Beispiel auf der linken Seite, wo Sie hier einen Fremdkörper sehen, der sich gerade im Infundibulum gefangen hat und mit entsprechender Verschattung der linken Kieferhöhle durch Sekret mit so ein bisschen Luftbläschen drauf. Auch hier im Rahmen dieser Pansinusitis eine komplette Verschattung der Nasenhöhlen, der Nasengänge, auch der Concha bullosa und der Kieferhöhle und Sippenzellen mit Sekretretention Zeichen einer akuten Veränderung. Das wird eher schon in einen eher chronischen Prozess übergehen mit diesen einseitigen Verschattungen. Die chronische Sinusitis, soweit sie es im Bild darstellt, es gibt gewisse Hinweise, die einfach darauf hindeuten, dass es chronisch ist und manches beweisend. Typisch Sklerosierungen des Knochens. Wenn der Knochen sehr lang immer wieder diesen entzündlichen Veränderungen ausgesetzt ist, man sieht das auch beim Schläfenbein übrigens, dann kann das sein, dass der einfach sklerosiert, und bei den Keilbeinhöhlen sieht man manchmal, dass der Knochen um die Keilbeine herum sehr dicht wird. Das ist meiner Ansicht nach immer Beweis, dass das ein lang bestehender chronischer Prozess ist. Was wir hier sehen, das ist vielleicht dieser Patient in der Mitte, dazwischen. Man sieht halt so mäßiggradige Schleimhautschwellungen mit Punkt und Marks im Bereich der ostemedialen Einheit beidseits. Übrigens ein sehr tiefes Sippendach. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass dieser Patient gut profitieren kann von einer funktionellen endoskopischen Sinuschirurgie. Es gibt natürlich auch andere Veränderungen, an die man denken muss. Das ist auch wieder ein Fall, der sehr offensichtlich ist. Eine Fistel zwischen der Mundhöhle und der Kieferhöhle, die hier natürlich sozusagen jetzt diese chronische Sinusitis der linken Kieferhöhle unterstützt. Und auch das wurde schon angesprochen, das ist jetzt kein normaler CT der Nasennebenhöhlen, sondern ein Gesichtsschädel-CT mit Kontrastmittel. Und wir sehen hier einen Prozess an der rechten Kieferhöhle, der sich anfärbt, also keine normale Schleimhaut. Und das war ein invertiertes Papillom. Das wollte nur herzeigen, um diese Entität nicht zu vergessen. Massive Verschattungen, das haben wir schon gesehen, das Bild, im Rahmen einer Polypose, da sind meistens alle Nasennebenhöhlen massiv betroffen. Wie gesagt, es kann zu einer Resorption des Knochens kommen, das ganze Bild wird dann sehr, sehr verschwommen, und oft ist dann auch sind die Nasenhöhlen mit betroffen. Diese Polypen selbst kann man oft nicht so schön sehen, wie sie sich dann in der Endoskopie darstellen. Gelegentlich kann man Androkornalpolypen finden. Bei chronischen Prozessen findet man manchmal auch Verkalkungen in diesem Gewebe, und wenn diese Einschlüsse sehr dicht sind, dann denken wir immer auch an eine Pilzinfektion, die das vielleicht komplizieren kann. Das könnte Zahnfüllmaterial sein, das bei einer überschießenden Füllung einmal abgewandert ist in die Kieferhöhle, dann herumwandert und dann hier einen chronischen Entzündungsprozess unterstützt. Die orbitale Komplikation wurde auch schon erwähnt. An die Patientin kann ich mich noch erinnern, das war eine Patientin von Martin Buren, damals an der Klinik, kam eigentlich mit akuten Sehverschlechterungen am linken Auge, und dann wurde aber gefunden, dass sie eine massive Sinusitis phenoidalis hat, das ist das CT dazu, und hier ist eine Dehiszenz im Knochen, die 1 betont das MR-Bild und ohne, und die 1 betont das MR-Bild mit Kontrastmittel. Und hier sieht man im MR, dass sich innen das Sekret natürlich nicht anfärbt, die geschwollene Schleimhaut schon anfärbt, dass aber die Anfärbung um den Optikus herum reicht. Das heißt, die Entzündung ist hier durchgebrochen in den Bereich der Orbitaspitze und hat dort bereits zu einer Entzündung des Nervus Opticus geführt. Komplikation der chronischen Sinusitis haben wir eigentlich schon erwähnt. Einerseits ist die Sklerosierung des Knochens richtungsweisend, andererseits ein expansiver Prozess. Hier die Mukozele der Kieferhöhle, diese Mukozele haben wir zuerst schon gesehen und hier auch selten eigentlich dargestellt mittels MRT in multiplanarer Schichtgebung die ausgedehnte Mukozele einer Keilbeinhöhle, die sogar die Hypophyse nach oben anhebt. Der Knochen ist für uns ein wichtiger Indikator, dass sozusagen etwas länger dauert, entweder es sklerosiert, dann meistens im Rahmen eines chronisch entzündlichen Prozesses, er kann verdünnt und resorbiert werden, wie wir das eher bei der Polypose sehen, remodelliert, wie gesagt, bei Polypen oder der Mukozele und ganz wichtig, destruiert, dann denkt man immer an das Karzinom oder an die Pilzinfektion und noch einmal der Hinweis, bei Verdacht auf Karzinom wäre der nächste Schritt die Magnetresonanztomographie oder wenn das sehr ausgedehnte Verschattungen sind. In der Magnetresonanztomographie kann man sehr gut unterscheiden zwischen Sekretretention, geschwollener Schleimhaut und Tumorgewebe. Auch wenn es um Staging des Tumors geht, im CT ist es nicht möglich, das zu differenzieren, aber die geschwollene Mukose ist sehr hell auf die zwei betonten Aufnahmen, wohingegen das Tumorgewebe nicht so hell ist und dadurch gut differenziert werden kann. Und dann kann man auch in diesen ausgedehnten Verschattungen oft ganz gut sagen, wie ausgedehnt ist eigentlich der Tumor und was ist dann nur reaktive Entzündung in der Umgebung. Der suspekte Befund, den man jetzt nicht übersehen darf. Wie gesagt, es steht hier eigentlich die Knochenerosion im Vordergrund und das soll es nur nochmals darauf hinweisen. Wir sehen hier massive Verschattungen, eher im Ethmoid, ein koronales D1 betontes MR-Bild und auf der rechten Seite das Ganze nach Kontrastmittelgabe. Aber was Sie hier sehr schön sehen, ist, dass sich der Tumor zur Gänze anfärbt, aber hier bereits eine kleine Tumorknolle in die vordere Schädelgruppe vorwächst. Also die Ausdehnung des Tumors, wenn es so weit kommt, besonders Infiltration der Dura, Einbruch in die Orbita, endokranelle Ausbreitung, das ist sicher eine Domäne der Magnetresonanztomographie. Postoperative Veränderungen, die Computertomographie zeigt natürlich die postoperativen Veränderungen ganz ausgezeichnet, zeigt den postoperativen Defekt und auch eventuell residuale Schleimhautveränderungen oder auch noch Polypen, die vorliegen könnten. Das ist noch ein Bild aus älterer Zeit, eine Kalvelyk-Operation, die wir jetzt eigentlich nur mehr ganz selten sehen. Soweit war sozusagen das jetzt abgerundet. Wann Röntgen, CT und MRT? Wir haben schon erwähnt, das Röntgen gibt einen sehr kurzen, groben Überblick, ob Verschattungen vorliegen oder nicht und ob man Röntgen überhaupt noch machen möchte oder nicht. Das, glaube ich, bleibt dem Klinik überlassen. Die Methode der Wahl zur präoperativen Abklärung ist sicher die Computertomographie und hier nun nach dem Low-Dose-Programm und ich glaube, in dem Fall braucht man sich, obwohl wir sehr dosisbewusst geworden sind, vor der Dosis nicht fürchten. Diese 0,2 Millisievert entsprechen ungefähr der natürlichen Strahlenbelastung von einem Monat. Also da sieht man, das ist wirklich eine niedrige Dosis und die MRT bei der komplizierten Sinusitis, bei Tumorverdacht und beim Tumorstaging. Monika, nochmals vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.